Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Cortices-Kolumne Freigeist. Mein Name ist Jürgen Hübner. Normalerweise erwartet Sie an dieser Stelle Helmut Fink, dies ist auch heute wieder der Fall. Doch heute erreichte uns unmittelbar nach Fertigstellung dieser Folge eine Meldung des Bundesarbeitsgerichtes, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Das Bundesarbeitsgericht hat die Rechtsprechung im Arbeitsrecht der Kirchen geändert. Die Religionszugehörigkeit darf nicht mehr pauschal verlangt werden. Kirchliche Arbeitgeber dürfen bei Stellenausschreibungen nicht mehr pauschal auf eine Religionszugehörigkeit von Bewerbern pochen. Das entschied das Bundesarbeitsgericht. Es setzte in einem Grundsatzurteil Regeln, wann eine Kirchenmitgliedschaft verlangt werden kann. Damit veränderten die höchsten Arbeitsrichter die Rechtsprechung. Das Urteil hat Einfluss auf jährlich tausende Stellenausschreibungen bei Diakonie und Caritas. Dort arbeiten mehr als 1 Million Menschen in Deutschland. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der 8. Ausgabe des Freigeistes Kirchliches Arbeitsrecht, kurz erklärt.
Ja, willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserer neuen Folge der Hörkolumne Freigeist. Es wird diesmal um ein leidiges Thema gehen, nämlich das kirchliche Arbeitsrecht. Nun, Arbeit ist für den Menschen wichtig, sie ist identitätsstiftend und ein gutes Verhältnis zum Arbeitgeber kann der Sache nur gut bekommen. Die Kirche als Arbeitgeber, die haben in unserem Land viele Menschen. Das kann ja nicht nur die katholische oder evangelische Kirche selbst sein, sondern auch Caritas und Diakonie als Sozialdienstleistungskonzerne in kirchlicher Trägerschaft. Dort sind viele Menschen beschäftigt. Zusammengenommen betrifft das Thema über 1 Million Menschen in unserem Lande. Es ist also relevant. Und es ist auch aktuell. In den letzten Jahren gab es wiederholt Gerichtsentscheidungen in diesem Bereich, wobei festzustellen ist, dass das Bundesarbeitsgericht in der Regel arbeitnehmerfreundlicher entscheidet, wohingegen das Bundesverfassungsgericht bisher jedenfalls in der Regel eher kirchenfreundlicher entschieden hat. Im Jahr 2018 gab es nun 2 Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes, auf die wir dann noch zurückkommen. Ja, zunächst vielleicht die grundsätzliche Frage, wie unterscheidet sich denn kirchliches von sonstigem, von allgemeinem Arbeitsrecht? Was ist das Besondere am Kirchenarbeitsrecht? Nun, Arbeitnehmer sind an die Glaubensgrundsätze gebunden, das heißt an die Moralvorstellungen der Kirche. Das ist Einstellungsvoraussetzung. Und es kann bei Loyalitätsverstößen, und das definiert die Kirche, was ein Loyalitätsverstoß ist, zur Kündigung führen. Es droht dann also die Kündigung, ernsthafte Konsequenz für den Betroffenen. Und in der Tat geht die Reichweite dieser Moralvorstellungen mitunter bis weit ins Privatleben der betroffenen Person hinein. Das macht die Sache problematisch. Außerdem ist als Stichwort zu erwähnen beim kirchlichen Arbeitsrecht der sogenannte dritte Weg. Was heißt dritter Weg? Das heißt, über Vergütung, über Arbeitszeit, über Urlaub und ähnliche Fragen entscheiden spezielle Gremien. Nicht der Arbeitgeber alleine, das wäre der sogenannte erste Weg. Auch nicht Tarifverhandlungen zwischen Vertretern der Arbeitnehmerschaft und dem Arbeitgeber, das wäre der zweite Weg. Sondern es gibt eben diese speziellen Gremien des dritten Weges. Das sind Kommissionen, die besetzt sind mit Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern, wo also nicht sozusagen die Interessen von außen aufeinanderprallen, sondern wo man schon in einem Gremium beides zusammen hat. Die sollen sich dort einigen, sozusagen um der Sache willen, und sollen im Sinne einer Dienstgemeinschaft, das ist ein Wort, das da oft fällt, die christliche Dienstgemeinschaft, eben letztlich am selben Strang ziehen. Es gibt in diesen kirchlichen Betrieben keinen Personalrat und keinen Betriebsrat, sondern es gibt eine Mitarbeitervertretung. Insofern ist das also alles etwas anders geregelt wie bei anderen Firmen, sage ich mal. Ja, nun kann man fragen, wie ist das eigentlich begründet? Die oberste Rechtsnorm dazu ist der Artikel 137 Absatz 3 der Weimarer Reichsverfassung. Die Artikel, die sich auf das Verhältnis von Kirche und Staat beziehen, aus der Weimarer Reichsverfassung wurden ja übernommen ins Grundgesetz. Artikel 140 des Grundgesetzes regelt das. Und dieser besagte Artikel 137 Absatz 3, der regelt das Selbstbestimmungsrecht der Religionsgesellschaften und wichtiger Zusatz innerhalb der allgemeingültigen Gesetze. Da wird also schon ein Spannungsverhältnis sichtbar zwischen dem, was für alle gelten soll, und dem, was für Religionsgesellschaften speziell gilt. Dieses Selbstbestimmungsrecht war ursprünglich historisch wohl nur ein Selbstverwaltungsrecht, hat sich dann aber sehr ausgeweitet. Und Kritiker weisen ja darauf hin, dass auf diese Weise quasi eine Art Staat im Staate entsteht, sodass es also auch im Arbeitsrecht zu besonderen Verhältnissen kommt im Bereich der Kirche. Ja, Stichwort Arbeitsrecht. Man sollte noch die Unterscheidung benennen zwischen kollektivem Arbeitsrecht und Individualarbeitsrecht. Also das Individualarbeitsrecht umfasst den Arbeitsvertrag und Fragen des Kündigungsschutzes, was sich also auf das Individuum bezieht, auf den einzelnen Arbeitnehmer. Wohingegen das kollektive Arbeitsrecht Fragen der Mitbestimmung umfasst und das Tarifvertragsrecht, Betriebsvereinbarungen, aber auch das Streikrecht und die Rolle der Gewerkschaften. Also das ist eine ganz generelle begriffliche Unterscheidung. Das Spezielle bei den Kirchen ist nun, dass das Betriebsverfassungsgesetz, das Personalvertretungsgesetz und das Mitbestimmungsrecht für kirchliche Einrichtungen nicht gilt. Das ist eben eine Ausnahmeregelung, eine Sonderregelung auf bundesgesetzlicher Ebene. Und stattdessen gibt es eben ein Mitarbeitervertretungsrecht, das eben durch den dritten Weg ausgefüllt und ausgeführt wird, sozusagen als Teilgebiet des innerkirchlichen Rechts. Ja, was ist dazu zu sagen? Dazu ist zunächst mal zu sagen, dass diese Art von Sonderrechtsbereich keinerlei Vorteile für die Arbeitnehmer bringt. Natürlich nutzt die Kirche ihren Spielraum, um im Zweifel ihre Interessen abzusichern. Bestenfalls ist die Rechtslage dann für die Arbeitnehmer genauso gut wie in einem anderen Unternehmen. Bestenfalls, aber eben nicht immer. Zum anderen sollte man nochmal problematisieren, was dieser Begriff der christlichen Dienstgemeinschaft eigentlich bedeutet. Also heutzutage in einem aufgeklärten, in einem säkularen Staat, in unserer Gesellschaft, in der Verhältnisse, auch Arbeitsverhältnisse, letztlich ausgehandelt werden und ein Interessenabgleich vorgenommen werden muss, ist das doch eine kühne Zusammenfassung zu sagen, letztlich ziehen da alle am gleichen Strang und sozusagen ein Gegeneinander der Interessen, das soll von vornherein abgebügelt werden. Das gibt's in gewisser Weise gar nicht. Also wenn man frech ist, dann kann einen das an Verhältnisse der Deutschen Arbeitsfront erinnern, die es mal im Dritten Reich gab, ohne die politische Ausrichtung in irgendeiner Form den Kirchen unterstellen zu wollen, die damals damit verbunden war. Das wäre sicherlich unfair. Aber die Denklogik war damals eben auch, alle ziehen am gleichen Strang und alle dienen sozusagen dem gemeinschaftlichen Zweck. Und das ist natürlich mit Verhältnissen des Individualismus in unserer heutigen Zeit nur mehr schwer in Einklang zu bringen, wird als Denkkonstrukt und als Rechtfertigung aber aufrechterhalten. Und das ist sicherlich eine Frage, die man stellen kann, wie lang und in welcher Form das eigentlich noch legitim sein soll. Ein weiterer Aspekt ist, dass das Europarecht massiv hineinspielt in diese ganzen Fragen. Im Jahr 2000 ist eine Richtlinie zum Verbot jedweder Diskriminierungen in Beschäftigung und Beruf erlassen worden. Diese Richtlinie beschäftigt sich durchaus auch mit der Durchsetzung dieses Verbots von Diskriminierungen. Allerdings wird die Reichweite des arbeitsrechtlichen Tendenzschutzes gerade für religiöse Einrichtungen auch besonders berücksichtigt in dieser Richtlinie. Das heißt, es entsteht die Notwendigkeit, abzuwägen zwischen den verschiedenen Zielen. Das Ganze hat dann einige Jahre später, 2006, dazu geführt, dass auch innerhalb der deutschen Gesetzgebung das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz AGG erlassen wurde, das sich um dieselben Fragen dreht. Ja, schauen wir vielleicht mal speziell den Paragraph 9 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes an. Da geht es eben um sozusagen um die Sonderrechte für Religionsgemeinschaften. Da steht in Absatz 1, dass eine besondere Loyalitätspflicht eben dann gerechtfertigt ist, wenn Zitat, im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach Art der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung, Zitat Ende, vorliegt. Das heißt also, es geht darum, ob man aufgrund der Tätigkeit rechtfertigen kann, dass eine besondere Loyalitätspflicht gegenüber dem kirchlichen Arbeitgeber besteht. In Absatz 2 wird es nochmal benannt als, Zitat, ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweiligen Selbstverständnisses, Zitat Ende. Ihres jeweiligen Selbstverständnisses, das ist das Selbstverständnis der Kirchen. Also die Kirchen bestimmen, wie weit die Loyalität gehen muss. Und nun unterliegt es eben der juristischen Prüfung zu fragen, ob das für bestimmte Tätigkeiten tatsächlich gerechtfertigt ist. Das heißt, es gibt ein juristisches Spannungsverhältnis, das sehen wir jetzt ja schon, einerseits zwischen dem allgemeinen Arbeitsrecht und den kirchlichen Sonderrechten und zum anderen auch zwischen deutschen und europäischen Rechtsnormen. Die europäischen Rechtsnormen legen viel stärker Gewicht darauf, dass die Anwendung von solchen Sonderregeln auch juristisch überprüfbar sein muss. Was sind nun Problemfälle? Also zum einen kann man natürlich das Streikrecht als Problemfall benennen. Im Sinne dieser schon zitierten christlichen Dienstgemeinschaft muss ja eigentlich nicht gestreikt werden. Die Kirche vertritt auch den Standpunkt, dass es eben nicht sozusagen mit ihrem Verständnis als Arbeitgeber nicht vereinbar ist, dass es Streik oder Aussperrung gibt. Das ist natürlich problematisch. Auch der Zugang der Gewerkschaften zu kirchlichen Einrichtungen war in der Vergangenheit ein Problem, wird jetzt wohl stärker ermöglicht, aber war ursprünglich in der Logik dieser christlichen Dienstgemeinschaft gar nicht vorgesehen. Umstrittene Aspekte, die die Öffentlichkeit durchaus erreicht haben, beziehen sich auf die Loyalitätspflichten und auf den Kündigungsschutz. Bei spektakulären Fällen, die ins Privatleben hineinreichen, das hatte ich schon erwähnt. Dabei ist es dann auch so, dass die Kirche die religiöse Begründung für eine Anforderung, für eine dienstrechtliche Anforderung liefert. Und die Gerichte können das dann überprüfen. Das wäre sozusagen ihre Rolle, zu prüfen, ob diese religiöse Begründung denn plausibel und nicht willkürlich ist. Damit erschöpft sich aber auch die Rolle des Gerichts, also den religiösen Inhalt selbst, den hält man für gerichtlich nicht überprüfbar. Das ist eben die genuine Aufgabe von Religionen und Weltanschauungsgemeinschaften, so etwas zu definieren. Und jetzt ist die schwierige Frage natürlich, welche Relevanz soll ein außerdienstliches Verhalten von Angestellten haben? Und also aus säkular-humanistischer Sicht ist die Frage ja nicht so kompliziert. Da würde man sagen, das außerdienstliche Verhalten hat auf das Arbeitsverhältnis einfach keinen Einfluss. Insbesondere wenn jemand etwa homosexuell ist und das auch auslebt oder wenn jemand sich scheiden lässt oder sich von seiner Freundin trennt oder eine neue hat oder die auch heiratet und so weiter. Das sind ja alles Privatangelegenheiten, die mit der Erfüllung von Dienstpflichten in aller Regel überhaupt nichts zu tun haben. Aber schauen wir uns einen konkreten Fall an, der eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Das ist der berühmte Chefarztfall. Ja, also es geht um einen katholischen Chefarzt an einer katholischen Klinik, der sich von seiner Frau hat scheiden lassen und dann eine neue Partnerin hatte. Und im Jahr 2008 hat er diese neue Partnerin geheiratet. Das ist nach katholischer Lehre nicht erlaubt, weil eine Wiederheirat im katholischen Glauben keine Gültigkeit besitzt. Und die Kirche sah in diesem Akt der Wiederheirat einen schwerwiegenden Loyalitätsverstoß. Das ist nach deren selbstgemachten Glaubensregeln so. Man kann sich wundern. Man könnte ja sagen, das ist vielleicht gerade auch in einem im Sinne einer Verantwortungsübernahme für Mitmenschen ein begrüßenswerter, ein löblicher Schritt, wenn der Mann seine Freundin heiratet. Aber das geht eben nicht zum zweiten Mal, das geht nach katholischer Lehre nur einmal im Leben. Und das hat dann zur Kündigung geführt. Gegen diese Kündigung hat der Chefarzt verständlicherweise eine Kündigungsschutzklage eingereicht. Und das Bundesarbeitsgericht hat ihm tatsächlich im Jahr 2011 Recht gegeben. Allerdings hat es die Kirche dabei nicht bewenden lassen, sondern sie hat eine Verfassungsbeschwerde eingelegt, die katholische Klinik, bei der er angestellt war. Und auf diese Weise ging das Ganze zum Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2014 dem kirchlichen Arbeitgeber Recht gegeben. mit Hinweis auf das weit gespannte Selbstbestimmungsrecht der Kirchen und hat das Ganze zurückverwiesen ans Bundesarbeitsgericht. Aber das Bundesarbeitsgericht hat jetzt nicht einfach sein Urteil geändert, sondern hat ein Vorlageverfahren zum Europäischen Gerichtshof gewählt, um nämlich prüfen zu lassen, wie denn die vorhin erwähnte, dieser allgemeine Gleichbehandlungsgrundsatz, das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, wie das denn auszulegen sei in diesem Fall und ob das nicht dann letztlich zu einem Widerspruch führt. Ja, der Europäische Gerichtshof hat seine Entscheidung vorgelegt, jetzt 2018, am 11. September, 9/11 tatsächlich, und hat den Aspekt stark gemacht, dass das Ganze juristisch überprüft werden können muss. Nämlich die Frage ist, ob die Religion oder die Weltanschauung dieser Person nach der Art dieser Tätigkeiten oder der Umstände ihrer Ausübung eine wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der Organisation darstellt. Das war ein Zitat aus der Richtlinie nochmal. Und es wird jetzt also im Ergebnis schwieriger für die Kirche, wenn es um angebliche Verstöße oder nach Lehre der Kirche tatsächliche Verstöße eines Arbeitnehmers geht, die in seinem Privatleben stattfinden und die mit seiner beruflichen Tätigkeit eigentlich gar nichts zu tun haben, dann eine Kündigung tatsächlich durchzusetzen. Ja, und zu dem konkreten Fall hat der Europäische Gerichtshof gesagt, dass ein Chefarzt natürlich medizinische Verantwortung trägt und in diesem Bereich Leitungsaufgaben hat, aber dass sein Eheleben, also dass man das eben nicht rechtfertigen kann, dass das gewissermaßen nah genug und damit relevant für sein Arbeitsverhältnis sei. Also man kann vielleicht plakativ zusammenfassend sagen, Ärzte sollen heilen und nicht missionieren. Das ist die Grundeinstellung, die dahinter steckt beim Gericht und ich denke auch bei der Mehrzahl der säkularen Beobachter dieses Falles. Das ist also zunächst mal gut ausgegangen im Sinne der Säkularisierung. Erste Kommentare haben auch gleich darauf hingewiesen, dass das vielleicht der Anfang vom Ende dieses Staats im Staate, dieser Sonderstellung des kirchlichen Arbeitsrechts sei. Aber wir werden sehen. Das war der spektakulärste Fall. Es ist nicht der einzige Fall. Es gibt auch den Fall eines katholischen Kirchenmusikers zum Beispiel und viele ähnliche Geschichten. Etwa auch bei Kindergartenleitungen. Also es betrifft viele und man kann in diese Problemlage leicht hineinrutschen. Ja, und was bedeutet das dann? Also aus Sicht eines neutralen Beobachters kann man natürlich sagen, dass wenn diese seltsame Art von Druck bis in das Privatleben hinein ausgeübt wird von einem Arbeitgeber, dass sowas natürlich Versteck und Verlogenheit fördert letztlich. Und aus säkularer Sicht muss man sich natürlich fragen, wieso ein säkularer Staat diese Ausbreitung eines Selbstbestimmungsrechts eines speziellen Arbeitgebers derart absichert. Ist das nicht eigentlich ein ganz illegitimer und also im Grunde beruht das nicht auf überholten Vorstellungen? Das ist natürlich die große Frage, die man da stellen muss. Einige Verantwortliche in der katholischen Kirche sehen offenbar das Problem oder spüren zumindest den Druck, der in unseren säkularen Zeiten doch auf solche alten Regelungen ausgeübt wird. Nämlich, es gab eine Überarbeitung durch die Deutsche Bischofskonferenz der entsprechenden Regelungen, um ein liberaleres kirchliches Arbeitsrecht zu etablieren. Man will die gelebte Rechtspraxis besser beachten, heißt es da. Das heißt, die Wiederverheiratung soll also nicht in jedem Fall zur Kündigung führen. Man will Verhaltensweisen im privaten Bereich ausführlicher und differenzierter bewerten. Und einige andere Dinge sind etwas gelockert worden, also etwa Gewerkschaften sollen zukünftig am Zustandekommen kirchlicher Arbeitsvertragsbedingungen organisatorisch beteiligt werden. Es soll ein Zugangsrecht der Gewerkschaften zu kirchlichen Einrichtungen geben. Man kann sich ja fragen, wieso das nicht längst selbstverständlich der Fall ist. Und es wird also das Prinzip der Verhältnismäßigkeit betont bei Kündigungen. Es soll also erst niederschwelliger eingewirkt werden auf denjenigen und nur als Ultima Ratio soll dann gekündigt werden. Es heißt da auch, die Neufassung der Grundordnung, also des kirchlichen Arbeitsrechts, unterscheidet zwischen Loyalitätsverstößen, die für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten, und solchen, die nur von katholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begangen werden können. Ja, das ist interessant. Also es geht um dieselbe Tätigkeit, aber es wird dann ein Unterschied gemacht, ob jemand katholisch ist oder nicht. Also sozusagen an die eigenen Schäfchen werden höhere Anforderungen gestellt, weil die eben sich dieser Weltanschauung, dem Katholizismus, zugehörig fühlen und aus der Kirche nicht ausgetreten sind. Wenn sie übrigens ausgetreten wären, dann würden sie in der Regel den Job sowieso verlieren, weil die Kirchenmitgliedschaft dann natürlich weiterhin Bedingung bleibt. Man kann den Verdacht haben, dass diese kleinen Schritte der Liberalisierung, diese Schritte auf die säkulare Gesellschaft zu, von der Kirche gegangen werden, um das Ansehen der Institution Kirche nicht noch mehr in Schieflage geraten zu lassen. Diesen wohlformulierten Text kann man natürlich finden auf den Seiten der Deutschen Bischofskonferenz. Reform des kirchlichen Arbeitsrechts ist dabei das Stichwort. Ja, soweit die Kirche, vor allem die katholische. Die evangelische Kirche ist insbesondere in Bezug auf die sexuelle Ausrichtung ihrer Mitarbeitenden liberaler als die katholische, das muss man fairerweise sagen. Aber jetzt vielleicht nochmal eine andere Frage, nämlich wie sieht es denn bei säkularen Vereinigungen aus, die selbst Sozialdienstleistungen anbieten? Es wird ja oft und zu Recht von der Gleichbehandlung und Gleichberechtigung nicht religiöser Anbieter mit religiösen Arbeitgebern geredet. Und was heißt das jetzt zum Beispiel für humanistische Gemeinschaften, die Körperschaft des öffentlichen Rechts sind, die weltanschaulich positioniert sind, die sich ausdrücklich als Weltanschauungsverband verstehen und letztlich in einer ähnlichen Lage sind? Nun, dazu muss man einfach nur ein Beispiel betrachten, nämlich der größte derartige Verband, der Humanistische Verband Berlin-Brandenburg, ein Landesverband des HVD, schreibt in einer aktuellen Meldung, der HVD Berlin-Brandenburg ist deutschlandweit die einzige Körperschaft des öffentlichen Rechts, in der das Betriebsverfassungsgesetz gilt und Anwendung findet. Das ist also möglich. Man muss sich nicht auf diese Sonderregelungen berufen. Man muss die Gleichbehandlung nicht in Bereiche treiben, in denen sie nicht plausibel wäre, weil die Regelung als solche eben nicht plausibel ist, sondern der Sonderstatus eigentlich eher abgeschafft gehört. Ja, das war ein Seitenblick noch auf dieses Thema. Nun sollte man ein Argument vielleicht noch erwähnen, das oft schnell gesagt wird, vor allem von Leuten, die nicht persönlich betroffen sind, nämlich man hört dann oft, ja, bei welchem Arbeitgeber man eine Stelle annimmt, das weiß man doch vorher. Und da kann man sich doch informieren und die Regeln der Kirche sind eben so. Und wenn einem die Regeln nicht gefallen, dann muss man sich eben einen anderen Arbeitgeber suchen. Und so quasi, man hat sich darauf eingelassen und dann soll man sich hinterher nicht drüber beschweren. Dazu ist zu sagen, dass manche Berufsbilder einfach weitgehend flächendeckend von kirchlichen und von der Kirche abhängigen, nachgeordneten Institutionen dominiert werden. Dass es also quasi eine Monopolstellung gibt, wer diesen Beruf in einer bestimmten Gegend ausüben will, der kommt kaum an einem kirchlichen Arbeitgeber vorbei. Und das führt dann natürlich häufig erneut zur vorhin schon erwähnten Verlogenheit, nämlich Leute bleiben in der Kirche, obwohl sie eigentlich nicht mehr glauben oder treten sogar in die Kirche ein, etwa in Ostdeutschland, um einen Arbeitsplatz bei einem solchen Arbeitgeber zu bekommen. Das war nun sicher nicht die ursprüngliche Idee von Kirche als Glaubensgemeinschaft, dass man wegen dieses indirekten Arguments dann drin bleibt oder reingeht. Sinnvoll wäre doch eine freie Wahl des Arbeitgebers, bei der auch die Bedingungen erfüllt sind, dass man diese Wahl frei treffen kann. Das heißt, eine Auswahl unterschiedlicher weltanschaulicher Prägungen beziehungsweise entsprechende Trägerschaften bei Kindergärten, Kinderkrippen, Sozialbetreuungsstationen, Krankenhäusern, Pflegeheimen etc., die einfach nicht weltanschaulich geprägt sind, sondern die neutral von der Kommune oder von anderen Anbietern, die aber eben nicht eine weltanschauliche Loyalität fordern, sondern nur die ganz normale Loyalität gegenüber dem Arbeitgeber, die es ja ohnehin gibt, wenn also solche Träger ausreichend in allen Teilen Deutschlands zur Verfügung stünden. Das ist sicherlich ein ein politisches Desiderat. Das ist eine Sache, wo man sozusagen die Randbedingungen sicherstellen muss. Das ist Aufgabe der Politik, das wäre eine zeitgemäße Forderung. So viel dazu. Ich selbst bin kein Jurist. Ich bitte die Fachleute um Entschuldigung, wenn ich das eine oder andere verkürzt oder unpräzise dargestellt haben sollte. Ich weise bei diesem doch etwas schwierigen und verästelten Thema darauf hin, dass es einerseits eine säkulare Initiative gibt, schon seit Jahren, die sich gegen religiöse Diskriminierung am Arbeitsplatz wendet. GERDIA ist das Kürzel, findet man auch im Internet. Und dass es andererseits zu solchen Fragen zur Kommentierung aktueller Urteile das Institut für Weltanschauungsrecht gibt, IFW, auch das findet man im Netz. Ja, viel Vergnügen, wenn das Thema denn vergnüglich ist bei der weiteren Befassung mit solchen Aspekten. Herzlichen Dank mal wieder fürs Zuhören.